Miteinander. Es freut mich, so zahlreiche Gesichter zu sehen, so viel wie es halt möglich ist. Aber es freut mich gleich, weil das zeigt, dass das, was da drinnen steht, heute noch genauso aktuell ist. Oder vielleicht je länger, je mehr aktueller und aussagekräftiger wird für unser Leben, für unsere Gesellschaft, für die Zeit, in der wir drinnen sind. Wir sind gestern in die Gemeindelehrwoche gestartet. Der Tom Lehmann hat das Thema gebracht, im Spannungsfeld des Glaubens. Ich habe noch gedacht, er kommt von der Strombranche ursprünglich. Spannung und Strom, das ist sein Begriff natürlich. Und hat von dem geredet, eigentlich, wo wir heute stehen und wo vielleicht Verheißungen herdeuten, wo man könnte stehen oder wo man noch her wette. Und ich möchte da ein Stück weit reinkommen, besonders in dem Bereich von der Eschatologie, den du hast erwähnt, Tom. Vielleicht mögen sich die einen oder anderen erinnern, an dem einen Sonntag habe ich mal so eine Roadmap aufgezeichnet vom Auszug von Ägypten. Wo es darum ging, wir starten beim Passa und kommen nachher raus, aus dem Ägypten raus, durch Buß, durch das Rote Meer, Dolphi, Sinai, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und eine Reise ist vor uns, bis wir dann endlich ankommen in diesem verheißenen Land. Eben das ist das Spannungsfeld auf dieser Reise, wo wir unterwegs sind. Und heute Abend möchte ich sozusagen wieder den letzten Punkt aufgreifen. Um was handelt es sich denn bei diesem Ziel? Der Sam hat gesagt, eben wegen einem trockenen Thema, ich weiß nicht so recht, ob sich da die Leute freuen, wenn wir sagen, wir können dann sterben, oder? Da muss man schon ganz elend weg sein, dass man Freude aufkommt bei diesem Gedanken. Und doch ist es ein Thema, das stark beschäftigt, nicht nur Leute, die vielleicht altersmässig dem Punkt vom Sterben nach sind, sondern schon ein Thema, das insbesondere auch Teenager beschäftigt. Wo komme ich her? Wer bin ich? Und wo gehe ich her? Und wenn dort hier irgendwie Unsicherheiten sind, kann das nicht nur im Glaubensleben, sondern auch ganz persönlich Ängste auslösen, kann bremsen und blockieren. Und deshalb wollen wir das Thema heute Abend anschauen. Und es darf auch ein bisschen Freude aufkommen. Weil Paulus sagt, wir sind nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Und wenn wir eine Hoffnung haben, von dem haben wir am Sonntag gehört, da kommt daraus eine Kraft raus, die wirklich uns weiterträgt. Und in diesem Sinn tun wir uns diesem Thema mal annähern. Wir können nicht in alle Details hineingehen, aber versuchen doch aus Gottes Wort Antworten zu finden. Was passiert, wenn wir sterben? Vielleicht noch ganz kurz. Die PowerPoint, die ihr hier seht, da gibt es Blätter dazu, da kann man sich bedienen, da könnt ihr direkt Notizen drauf machen. Wer es noch nicht hat, darf dort bei diesen Stühlen hat es also geht noch holen. Insgesamt voilà. Muss ein Stühl zu melden. Genau. Genau. Ich möchte hier darauf hinweisen, die Abende werden also einfach Audio wird aufgenommen. Hinten nachher könnte man das also einfach als Gesamt, als CD, als MP3-CD bestellen, beim Franz Rüegsegger oder einfach bei uns beim Büro sich melden. Und dann kann man das zukommen und wir schauen, dass wir vielleicht auch gerade die PowerPoint noch dazu könnte auf die CD brennen. Wir schauen, ob das technisch möglich ist. Dann kann man da ein bisschen dran sein. Gut, jetzt gehen wir mal an den Punkt und reden darüber, was passiert denn eigentlich, wenn wir physisch sterben. Ich will heute Abend nicht über einen geistigen Tod reden, das ist ein Thema für sich, sondern über einen physischen Tod, das heisst, wenn jemand stirbt und man ihn nachher beerdigt. Und damit wir verstehen, was da passiert, müssen wir zuerst ganz kurz anschneiden, was das biblische Menschenbild ist. Das scheint da auch irgendwie wieder ein Social Distancing machen dahin. Wir müssen vom biblischen Menschenbild ganz kurz davon reden, damit wir auch verstehen, was der physische Tod ist. Wir Menschen sind im Bild Gottes erschaffen, ohne das jetzt gross auszuholen. Wir wissen, Gott ist, ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir reden von einem dreieinigen Gott, drei Personen in einem Innen. Schon im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 26, sagt Gott, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Das heisst, bei der Erschaffung des Menschen ist mehr als eine Person dabei gewesen. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Und der Mensch ist im Bild von mehr als einer Person gemacht. Ganz einfach gesagt, so wie der Gott ohne dreieinigen Gott ist, sind wir Menschen auch ein dreieiniges Wesen. Geist, Seele und Leib. Und das sind Sachen, die man schon im Alten Testament findet, ein bisschen versteckter, und im Neuen Testament uns eigentlich klar offenbart wird. Jetzt, wenn man einen Menschen stirbt, dann kann man sagen, dann ist das so, dass der Geist vom Menschen, dieses Gottesbewusstsein vom Mensch sozusagen trennt vom Körper. Wir lesen hier ein paar Bibelstellen, ihr habt auf euren Folien immer die Abkürzungen dazu. Wir lesen hier ein paar Bibelstellen dazu. Jetzt muss ich da übergehen. Zum Beispiel schon im Alten Testament, im Hiob, Kapitel 34, Verse 14 bis 15, heißt es, wenn er nur noch auf sich selbst achtete, und seinen Geist und Odem wieder zurücknehme, aber sein Geist wieder würde zurücknehmen, so würde alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch zum Staub zurückkehren. Also wenn Gott der Geist vom Mensch wegnimmt, dann zerfällt der Körper und wird wieder zu Staub. Prediger 12, 7. Und der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist. Also wenn ein Mensch stirbt, heisst es, wenn der Krug zerbricht am Brunnen und so weiter, heisst nachher, und der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, also das heisst, der menschliche Körper, der aus Staub ist gemacht worden, wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist, und der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Also wenn es zu einer Separierung kommt von Geist und Körper, dann tritt der physische Tod ein. Lukas 8, 54 bis 55, da geht es um die Auferweckung von einem Mädchen. Und wo Jesus nachher kommt, sagt er zu diesem Mädchen, Talita Kumi, weckt es wieder auf. Und dann heisst er, er aber trieb alle hinaus und ergriff ihre Hand und rief, Kind, steh auf. Und jetzt heisst, was genau passiert. Und ihr Geist kehrte zurück und sie stand augenblicklich auf und er befahl, ihr Essen zu geben. Das heisst, sie ist zum Leben zurückgekommen, weil der Geist von ihr wieder in ihren Körper zurück ist. Das heisst, vorher war der Geist aus dem Körper gewesen, und das hat zur Folge gehabt, dass sie physisch tot war. Jakobus 2 noch, letzte Stelle. Ihr seht, ich tue zu allen Punkten, ich tue einfach so grobe Punkte machen, immer mehrere Bibelstellen dazu. Weil es ist nicht in Ordnung, wenn man eine Lehre aufstellt auf einer Bibelstelle, sondern man muss es breit abstützen. Jakobus 2, 26. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Auch dort diese Aussage, wenn Geist und Körper getrennt wird, dann ist der Leib tot. Deshalb heisst es im Hebräerbrief, dass das Wort Gottes zweischneidig ist, wie ein zweischneidiges Schwert, schärfer, und es trennt Mark und Bein, aber nicht Geist und Leib. In dem Sinn, weil dann wären wir tot, oder? Genau. Das ist so grundsätzlich kann man das sagen. Jetzt gibt es auch in der evangelikalen Theologie sowie zwei Hauptströmungen, beziehungsweise es gibt eine Hauptströmung und es gibt eine Strömung, die auch recht stark ist, wo die Frage kommt, wenn jetzt ein Mensch stirbt, dann stirbt der Körper. Aber was passiert jetzt mit der Seele? Und was passiert mit dem Geist? Und landläufig sagt man, die Seele ist unsterblich. Und es gibt aber auch Theologen, die sagen, nein, die Seele ist nicht unsterblich. Weil nach dem hebräischen Denken kann man Geist, Seele und Leib nicht auseinandernehmen, sondern das ist wie eine Einheit. Also das heisst, wenn der Körper tot ist, dann ist die Seele auch tot. Und das führt so dazu, ich tue das nur ganz kurz anreissen, dass man lernt, dass wenn ein Mensch stirbt, dann geht er wie in einen Schlaf hinein, wie in einen Scheol, also auch die Seele, und der kein Empfinden mehr, sondern er existiert mehr im Gedächtnis von Gott bis zu dem Tag, wo er dann wieder auferweckt wird. Vielleicht seid ihr dem auch schon begegnet, das gibt es. Und da wird vor allem aus dem Alten Testament argumentiert. Und ich möchte einfach sagen, aus dem Alten Testament ist das Gleiche, auch die Dreieinigkeit von Gott ist ein bisschen versteckter. Und man findet sie, aber man muss ein bisschen genauer hinschauen und dann findet man sie. Und genauso ist es auch mit der Dreieinigkeit von Mensch, Geist, Seele und Leib. Es wird argumentiert, dass diese Trennung von Seele und Leib, oder Leib tot und Seele noch am Leben, das sei hellenistisches Denken, also aus dem griechischen Denken, auch von der griechischen Mythologie beeinflusst, wo man sagt, dass die Seele noch lebt, auch wenn der Körper tot ist. Ich persönlich glaube, dass man aus der Bibel, insbesondere aus dem Neuen Testament, sieht oder kann sehen, darf sehen, dass es eine Hoffnung gibt für uns, für unsere Seelen. Und dem gehen wir jetzt auf die Spur, dass es ein Leben gibt, das direkt nach dem Tod anfängt und nicht irgendeine später. Vielleicht muss man dazu sagen, dass diejenigen, die andersrum argumentieren, kann man nicht sagen, sie sind verloren, kann man nicht sagen, die werden nicht entrückt oder irgendwie etwas so. Das sind manchmal so Fragen, wo, wenn es um die groben Kernsachen geht, nicht von grosser oder ganz starker Relevanz sind und doch für uns bedeutungsvoll sind, ein Stück weit. Insofern, weil uns eine Hoffnung gegeben wird durch das Evangelium von Jesus Christus. Gehen wir also dieser Sache auf die Spur. Was passiert jetzt mit dem Körper? Was passiert mit der Seele? Und was passiert mit dem Geist? Und da tue ich eigentlich anknüpfen. Ich will nicht allzu tief in die Thematik hinein, sondern direkt bei einem Bild starten, wo Jesus eigentlich hat gegeben. Jesus hat eine Geschichte erzählt. Und in dieser Geschichte, die wir finden im Lukas-Evangelium, von Vers 19 bis Vers 31, lesen wir die Geschichte von einem reichen Mann und einem armen Lazarus. Jetzt, bevor wir in die Geschichte hineingehen, zwei, drei Sachen vorab. Es gibt gewisse Doktrinen, Ansichten und Lehren, die Pharisäer und die Schriftgelehrten im Alten Testament, also aus dem Alten Testament herausgenommen haben, die zur Zeit Jesu ist gelehrt worden. Und von diesen Lehren gibt es Punkte, wo Jesus angreift und sagt, da irrt ihr, so wie ihr lehrt, stimmt es nicht, das ist nicht richtig, und tut sie korrigieren. Anderen Orten tut er die vorherrschende Lehre ergänzen. Mose hat euch gesagt, ich aber sage euch, zum Beispiel in der Bergpredigt, das hat die schon noch erhudelt, weil das ist so ähnlich Mose, oder die fünf Bücher Mose, das ist für sie wie die Bibel gewesen, da darf man nicht mehr dazu nehmen. Und jetzt kommt da Jesus und sagt, ich aber sage euch, mit dem hat sich Jesus sozusagen auf die Stufe von Mose gestellt. Und das hat die erhudelt. Kein Wunder, haben sie ihn am Schluss gekreuzigt wegen Gotteslästerung, weil er sich selber zu Gott heilig gemacht. Das ist nur so eine Nebenbemerkung. Eben die Lehre, die sie waren, hat er wie ergänzt. Und anderen Orten hat er nichts dazu ergänzt, weil er einverstanden war mit dem, was gelehrt worden ist. Und hier, wenn wir jetzt die Geschichte anschauen, dann sieht man, hat er die gängige Sicht, die vorgeherrscht unter den Schriftgelehrten und Pharisäer, ich meine jetzt nicht Sadduzäer, das ist eine Gruppe für sich, weil die haben nicht an eine geistige Welt geglaubt, das ist eine andere Geschichte, aber die Pharisäer, Jesus war sehr nah gewesen, in vielen Punkten mit den Pharisäern, und hat das übernommen und tut das eigentlich noch ausschmücken. Und ich würde meinen, wenn Jesus, der ja wirklich eine Sicht hatte für die Dinge, die in der Himmelswelt ablaufen, in dem Sinn das so übernimmt, er muss es wissen. Dann schauen wir dort her, da finden wir doch ein paar aufschlussreiche Punkte in dieser Geschichte im Lukas Kapitel 16. Und vielleicht darf ich jemanden einladen, wenn ihr die Bibel dabei habt, das aufzuschlagen, dass nicht gegen meine Stimme tönt, darf das jemand mal kurz vorlesen. Vielleicht nicht ganz alles, aber mal der Einstieg. Weil das sind verschiedene Punkte. Zum Beispiel bis. Ja, genau. Würde jemand lesen? Und ihr dürft gerne in eurer Bibel nachschlagen. Ich bin überzeugt, wenn man es in der eigenen Bibel von Vers 19 an, etwa so, wie es da geschrieben steht, wenn man es in der eigenen Bibel nachliest, hat es noch ein bisschen mehr Wirkung.
Es war aber ein reicher Mann, gekleidet sich in Purpur und kostbarer Leinwand, und er lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte, sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reiches, des Reichen fielen. Und er kam sogar, und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb.
Jetzt ist es interessant. Was kommt jetzt?
Und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde.
Von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Also das heisst, in dieser Sicht von der, darf schnell weiterlesen, Andi, danke. In dieser Sicht, die hat gesagt, hat man gesagt, wenn jemand stirbt und in das Totenreich reinkommt, dann gibt es wie die Abteilung, wenn wir dem so sagen, der Bereich, wo das optimal ist, ist der Schoß Abrahams. Das war so die Bezeichnung vom Paradies. Also das ist eine jüdische Aussage, für das ist der richtige Ort, wo man herkommen sollte. Darfst du weiterlesen?
Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich über mich.
Entschuldigung,
und
du musst noch einmal weiter führen gehen. Es starb aber auch
genau.
Der Reiche.
Und als er ins Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß.
Genau. Und jetzt das heisst es hier, und es ist interessant, beim armen Lazarus heisst er starb, von einem Begräbnis ist gar nicht geredet, aber der reiche Mann starb und wurde begraben, vielleicht noch ein pompöses Begräbnis dazu. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, genau, da litt er Qualen. Also es gibt wie einen anderen Bereich in dem Totenreich, und das ist vor Jesu Opfer, Golgatha und Auferstehung, ja. In diesem Totenreich ein anderer Bereich, wo es scheinbar Qualen gibt, wo es nicht schön ist, wo man schon wirklich leiden tut. Und jetzt kann man weiterlesen.
Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme.
Genau, jetzt habe ich dort ein paar Sachen so ein bisschen schwarz rausgehoben. Das zeigt, dass die Menschen, die dort in diesem Totenreich sind, egal auf dieser Seite oder auf jener Seite, bei vollem Bewusstsein sind. Also nicht schlafen, tot sein, keine Gefühle haben, keine irgendwie Wahrnehmungen haben. Es steht hier, er erhob seine Augen, er litt, er sieht, er rief und sprach, er hat gelitten, also er hat Empfindungen gehabt, er hat können denken, er hat können artikulieren, all das war möglich gewesen. Er war bei vollem Bewusstsein gewesen, auch in dieser Qual inne. Vers 25.
Abraham aber sprach: Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast und in deinem Leben, und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gekeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, sodass ihr, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüber wollen.
Genau, so weit mal. Die Geschichte ging noch weiter, es gibt ganz viele so Details, wo man darüber reden könnte. Aber einen Punkt möchte ich noch machen. Wir müssen zwei Sachen unterscheiden. Die Bibel redet von einem Totenreich. Im Alten Testament, Hebräisch, ist das der Begriff Sheol. Und das ist so, dass im Alten Testament alle Toten, inklusive der guten Toten, hätte ich mal gesehen, der Gerechten, in den Sheol sind gekommen. Und in diesem Sheol hat es wie zwei Bereiche gegeben, eben der Schoß Abrahams, das Paradies oder der gute Ort, und der Ort der Qual. Und dort ist nicht darum gegangen, dass jemand bestraft würde, sondern es war eine Konsequenz gewesen, sozusagen wie ein Ernte aus dem Leben, das jemand mit reingenommen hat. Das wird hier kommt hier ein bisschen über, wo Jesus davor redet, dass das im Prinzip, was er dort erlebt, sowohl der Lazarus als auch der reiche Mann, sozusagen wie eine Ernte ist. Da geht es nicht um Bestrafung. Das ist ein anderes Kapitel, sondern es ist wie eine Ernte. Und nachher redet die Bibel von einem anderen, das ist die sogenannte Gehenna. Entschuldigung noch, der Sheol, hebräisches Wort im Neuen Testament, in der griechischen Sprache ist es das Wort Hades. Und das wird landläufig in vielen Übersetzungen einfach mit Hölle übersetzt. Aber Hölle ist nicht akkurat, das ist nicht genau, weil das kann sowohl für beides manchmal gebraucht werden, landläufig, für das Wort Gehenna, wo das so viel bedeutet im Neuen Testament wie der Feuersee, da kommen wir noch dazu, das ist der Ort der Bestrafung. Dort geht es nicht einfach nur um ein Ernten, sondern dort wird vorher Gericht gehalten und entsprechend dem Richterspruch muss nachher jemand oder wird jemand im Feuersee sein. Übrigens, der Feuersee, ich habe nach der Schriftstelle markiert, das war ursprünglich nie für die Menschen gedacht gewesen. Sondern in Matthäus 25 sagt Jesus, der Feuersee ist bereitet worden für den Teufel, also für Satan und seine Engel. Aber der Teufel versucht natürlich, möglichst viele Leute noch mit sich zu reissen. Das ist eigentlich sein Programm. Zu stehlen, zu rauben, umzubringen und so weiter. Nach Johannes 10,10. Das ist der Punkt dort mit dem Hades. Und jetzt müssen wir sehen, das ist bevor Jesus gestorben ist, auferstanden ist und dort eine Veränderung hat reingebracht. Und jetzt schauen wir, wie das aussieht, nach oder seit dem Opfertod, seit der Auferstehung von Jesus, seitdem, dass es eine Erlösung gibt. Noch eine Nebenbemerkung, habe ich ganz vergessen zu sagen. Ihr dürft auch Fragen aufschreiben, weil am Freitag werden wir einen Abend haben, wo das Thema noch ein bisschen offen ist. Und je nachdem, was für Fragen sind, können wir auf die Fragen eingehen. Tut doch die Fragen auf einen Zettel schreiben. Und uns abgeben, mir oder dem Tom abgeben. Und dann können wir schauen, ob wir auf das noch eingehen könnten. Gut. Sterben seit Jesu Opfertod und Erlösung. Und jetzt ist es so, Jesus ist auch gestorben. Und die Bibel sagt, und das ist interessant, dass am Kreuz von Golgatha heisst, er gab seinen Geist auf, oder in einem Evangelium heisst, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das heisst mit anderen Worten, der Geist ist aus dem Körper ausgetreten und der Körper ist gestorben. Interessant ist, dass Jesus seinen Todeszeitpunkt selber gewählt hat. Er ist nicht sozusagen, der Geist ist ihm aus dem Körper rausgefoltert worden oder der Nägel rausgetrieben worden, sondern er hat gesagt, jetzt ist vollbracht. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus ist bis am Schluss Herr über Leben und Tod gewesen. Das ist einfach so eine Nebenbemerkung. Aber jetzt ist dieser Jesus ohne Sünde, ohne irgendeinen Makel, weil der Tod und Satan hat nur Macht in einem Menschenleben, wenn Sünde vorhanden ist, wenn irgendetwas in dieser Art vorhanden ist. Jesus ist gestorben und kommt als sündloser Mensch in dieses Totenreich runter. Und der Tod hat ihn nicht halten können, weil er ohne Sünde war. Und das Totenreich hat ihn nicht halten können. Im Gegenteil, was hat Jesus gemacht? Der ist zum Schlüsselkästchen gegangen, vom Totenreich, tack, hat aufgetan und hat den Schlüssel rausgenommen vom Totenreich und geht zu dieser Tür vom Totenreich, tack, steckt den Schlüssel rein und der Tod, das ist eine personifizierte Findesmacht, oder? Und das Totenreich sind nur da gestanden und konnten schauen und nichts machen. Macht die Türen auf, zack, tut auf und geht durch die Totenreich wieder raus und wird auferweckt. Und seither ist in diesem Totenreich eine Tür offen. Halleluja! Es gibt eine krasse Veränderung seither. Und das dürfen wir wissen, das heisst, wenn jetzt ein Mensch gläubig an Jesus Christus stirbt, dann muss der nicht ins Totenreich runter warten. Weil dort ist die Tür offen. Das macht wusch, oder? Und die Tür ist offen. Paulus sagt es, wir kommen dann noch dazu im Philipperbrief. Wenn er sterbe, dann weiß er, wo er hergeht. Ich werde beim Herrn sein. Nicht im Totenreich, sondern beim Herrn sein. Was für ein Evangelium. Und jetzt wollen wir dort mal ein bisschen auf die Spur gehen, ob das Opfer hat in der Bibel, wenn man das einfach mal so sagt. Er hat vom Tod und vom Totenreich nicht können gehalten werden. Und merkt noch hier, geht es jetzt nicht um Gehenna, Hölle im Sinn von Feuersee, sondern um dieses Begriff vom Totenreich. Im Alten Testament, das ist vielleicht noch so eine Nebenbemerkung, heisst immer, die Leute sind geachen in Sheol. Also da ist bildlich gesagt, ist der unten. Wir lesen sogar beim Volk Israel, oder? Der Datan mit seiner Bande, da ist, die Erde hat sich aufgetan und die Bibel sagt, lebendigen Leibes fuhren sie in den Sheol. Das hat dazu geführt, dass manche interpretieren oder denken, der Sheol ist irgendwo im Erdinneren. Dort hat es so Flammen, oder? Das weiss man. Ob das so ist, ich weiss es nicht. Oder ob das eine geistige Dimension damit gemeint ist, die wir uns vorstellen können. Das ist tiefer unter als die Dimension, wo wir leben. Und ganz sicher tiefer unter als die Dimension vom Paradies, vom Himmel, von der Gegenwart Gottes. Das habe ich, glaube ich, mal erklärt in so einem Epheserbrief-Auslegung. Die Bibel redet von mehreren Himmeln. Es gibt nicht einfach einen Himmel, sondern es sind Schichten, die übereinander sind. Und da gibt es Stufen von Autorität. Das ist ein anderes Thema. Aber die Hölle ist ganz unten. Also die Hölle, eben, das Totenreich ist unten dran angesiedelt. Jetzt gehen wir dem auf die Spur. Apostelgeschichte 2,14. Hier habe ich wieder ein paar Schriftstellen. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Also der hat vielleicht versucht, da noch irgendwie den Jesus zu packen. Er hätte nicht können, weil er keine Handhabe hatte im Leben von Jesus. Der Tod hätte nicht können halten, das Totenreich nicht. Offenbarung 1,17. Und als ich ihn sah, sagt der Johannes, das ist Jesus, wo er Jesus hat gesagt, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Der noch gerade aussterben. Und er legte seine rechte Hand auf mich. Also Jesus hat dem Johannes seine rechte Hand aufgelegt und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot. Er war nicht einfach scheintot. Er war nicht einfach irgendwo klinisch tot oder hirntot. Nein, er sagt, ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und jetzt bekräftigt er es noch und sagt, Amen. Das ist nicht einfach, dass er es so sagt, sondern er bekräftigt es noch und sagt, Amen. Und das heisst, so ist es. Ich war tot. Was heisst das? Er ist abgestiegen in dieses Totenreich. Und jetzt seht ihr aus Konsequenz, und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schlüssel haben heisst, bedeutet, du bist der Herr. Wenn du den Hausschlüssel hast, dann hast du eine Vollmacht in diesem Haus, verstehst du? Und der Schlüssel ist in der Hand von Jesus. Jesus sagt den Jüngern, es kommt die Stunde, wo der Sohn des Menschen wird rufen und alle Toten werden die Stimme von dem Sohn von Gott hören, weil Jesus Herr ist über Leben und über Tod und über das Rote Reich. Er hat den Schlüssel. Er ist ihn dort geholt und hat das aufgemacht. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter, das einfach mal aussagen, dass wir sehen, Jesus ist Herr über den Tod und über das Totenreich. 1. Petrus 3, 19 bis 20, in welchem er auch hinging, und jetzt wird es ja spannend, he? Und den Geistern im Gefängnis verkündigte, und da ist jetzt vom Totenreich dreht, oder? Im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs. Also er ist in diesen dunklen Verliesunger gsi, an diesen Örtern, wo die Seelen haben gewartet seit den Tagen von Noahs und ist dort hingegangen und hat ihnen verkündigt, dass Jesus Sieg ist über Leben und Tod. Und was ist denn dort passiert? 1. Petrus 4, 6. Denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt worden. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, oder? Wie ist der Tod das Evangelium verkündigt worden? Da gibt es verschiedene Ansätze, aber für mich ist es klar, wenn Jesus in diesem Totenreich war und der triumphierend durchgezogen hat und Schlüssel genommen hat, ist das wie eine Proklamation von dem Evangelium, dass Jesus und der Name Jesus stärker ist als die Macht vom Tod. Und alle, die dort waren, und das haben wir vorher im Lukas 16 gesehen, dass auch die auf der schlechte Seite können in die gute Seite übersehen. Alle haben das wahrgenommen und gesehen, wie Jesus die Schlüssel nimmt und die Tür auftut und den Weg frei macht für alle die, die im Schoss Abrahams sind, sozusagen in den Himmelsbereich reinzukommen. Dann dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch, den Menschen gemäß, aber Gott gemäß lebten im Geist. Das heißt, das geht jetzt die an, die auf der Seite sind vom Totenreich, wo der Schoss Abrahams ist, wo die Gerechten sind. Das heisst, für die hat er jetzt den Weg frei gemacht, dass die auch aufstehen und können in den Himmel kommen, zu dort, an dem Ort, wo Jesus ist. Der Erste, der dort ist eingeladen wurde, ist der Schächer am Kreuz. Ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Also der hat in die Gegenwart von Gott reinkommen können, aber mit all denen, die dort auch aus einem guten Teil von diesem Totenreich ist gegangen. Das heisst, gottgemäss können sie schon leben im Geist. Aber das Fleisch, der Körper, der verwässert noch. Da kommen wir später dazu, was passiert mit unserem Körper. Aber der Geist und die Seele und im Neuen Testament kann man das nicht wirklich auseinandernehmen, der Geist vom Mensch und die Seele vom Mensch. Das ist wie miteinander verwoben. Da leben wir in dieser Gegenwart von Gott. Wir gehen dem noch ein bisschen weiter nach. Das heisst, wenn jetzt jemand... Ah, ich habe übrigens bei meinen Notizen habe ich da eine falsche Angabe. Da steht Apostelgeschichte 2,14. Das müsste Apostelgeschichte 2,24 heißen. Nur nicht, dass ihr durcheinander kommt. Der Anger hat hier eine Hochzeit gefeiert. Und nachher hat er beim Beck eine Hochzeitstorte bestellt. Wo er hat gesagt, er soll draufschreiben: 1. Johannes 3, was ist es, Vers 8 oder so. Soll der Bäcker, aber der Bäcker war nicht so bibelbewandert und hat irgendwie Johannes 3, 8 drauf geschrieben. Und nachher ist die Torte geliefert worden, der Brutführer hat das gesehen und gesagt, ha, da ist noch ein Bibelvers drauf, komm, dann schauen wir gerade nach, nimmt das Mikrofon, schlägt die Bibel auf und liest Johannes 3, 8. 6 Männer hast du gehabt und die... ja, 4, Entschuldigung, Kapitel 4 ist es so. Ja, genau. Dann bist du neben durchgegangen, genau. Nicht, dass nicht etwas so passiert, oder? Wer jetzt im Herr stirbt, heisst hier, dessen Geist geht direkt zu Jesus in Gottes Gegenwart und nicht mehr ins Totenreich, weil sozusagen Jesus, der Schoss Abrahams, den Teil vom Totenreich wie transferiert hat, ein paar Dimensionen höher in diese Gegenwart von Gott hinein. Und dazu gibt es ganz viele Bibelstellen, da können wir ein paar anschauen. Es reicht nicht für alle, müssen wir auch nicht, ihr könnt daheim nachschlagen. Philipper 1, 21 bis 23, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Und da meint er jetzt nicht ein geistiges Sterben, sondern wirklich ein physisches Sterben. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtsamer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Also er sagt, wenn ich jetzt könnte wählen zwischen Leben und zwischen Sterben, sagt er, ich bin da hin und her gerissen, denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein. Das heißt, wenn er jetzt würde sterben, dann sagt der Paulus, dann würde ich nicht ins Totenreich runtergehen, sondern ich würde bei Christus sein. Hebräer 12, 22 bis 23, da steht, wir sind hinzugekommen zu einer Versammlung, zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, von Myriaden von Engeln, zu einer Zusammenkunft. Und dort heisst es, der Stadt des lebendigen Gottes, den himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Da gehören wir dazu. Und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Das heisst, da ist schon die Geister von denen, die vollendet sind, von den Gerechten, die sind schon dort, an dem Ort, wo auch Gott ist. Oder Offenbarung 22, Vers 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Muss ich jetzt schnell schauen. Genau, da geht es darum, dass die Ungläubigen erst werden aufstehen, das ist der Satz, den ich gemacht habe, wenn das jüngste Gericht, also ganz am Ende der Zeit, ich tue das noch kurz noch lesen. Dort heisst nachher, werden Bücher aufgemacht und sie werden gerichtet werden, entsprechend ihrem Werk und was in den Büchern geschrieben steht. Und das Meer gab die Toten heraus. die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich, da kehrt er wieder der Hades, gaben die Toten heraus, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet. Und hier geht es um einen physischen Tod, oder? Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken, und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Das ist dann nachher da, wo es darum geht, eben in den Feuersee zu kommen, in die Gehenna. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also das ist das, was passiert mit Leuten, die auf der anderen Seite in dem Hades warten, auf den jüngsten Tag. Das ist ein Szenario, wo wir schon im Alten Testament begegnen, unter anderem im Daniel, das können wir vielleicht schnell lesen. Andi, Altes Testament, das Buch Daniel, Kapitel 12, Vers 2, wenn das schnell könntest lesen. Vers 2.
Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen.
Im Staub der Erde schlafen, also dass sie die Toten gemeint.
Die auf dem Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Aha. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach.
Genau.
Und Schande.
Das ist schon im Alten Testament, lesen wir schon von einer physischen, körperlichen Auferstehung. Auch wenn das die Sadduzäer abgeleugnet haben. Aber dort steht zum Beispiel, das ist einfach nur eine Stelle, wo man davon liest. Und auch Jesus sagt zu den Sadduzäern, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt. Oder? Sagt er. Weil in der Auferstehung, es wird eine Auferstehung geben. Und er tut dort auch argumentieren, das tue ich jetzt hier nicht reinnehmen. Genau. Also das heisst, es gibt eine physische Auferstehung, und zu dem kommen wir noch. Aber wir sehen ganz klar, auch aus diesen Schriftstellen heraus, dass wenn ein Mensch stirbt und an Jesus glaubt, dann haben wir jetzt seit dem Opfer von Jesus diese Hoffnung, dass wir nicht mehr ins Totenreich kommen, sondern dass wir direkt zu Jesus kommen und bei Jesus leben können. Das ist dort, wo unsere Seele ist, wo unser Geist ist. Jetzt, was passiert noch mit unserem Körper? Und da ist unser nächster Punkt, wo wir reinkommen. Die Hoffnung der Auferstehung. Weil dieses Opfer, das Jesus vollbracht hat, und das macht das Neue Testament klar, das ist ein Opfer, das gültig ist für Geist, für Seele und für Leib. Und dort kommt wieder das hebräische Denken. Es ist nicht ein Widerspruch in dem Sinn, dass man sagt, jetzt lebt einfach der Geist oder die Seele da oben. Was mit dem Leib passiert, das spielt keine Rolle. Nein, sondern Gott hat eine Hoffnung gegeben, dass auch der Leib in diese Erlösung oder in dem Erlösungswerk von Jesus Christus reinkommen und soll von dem profitieren können. Und von dem lesen wir jetzt, und das ist ganz interessant, und da lesen wir auch ein paar interessante Bibelstellen. Ich lese mal hier 1. Korinther 15, Verse 22 bis 24. Beziehungsweise, ganz kurz einfach, dass ihr seht, Jesus ist der, der die Toten sozusagen durch seine Stimme aufweckt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und das seht ihr ja, wenn wirklich etwas ganz Besonderes soll gesagt werden, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie hören, werden leben, dass sie zum Leben werden erwachen. Und da ist jetzt die physische Auferweckung gemeint. Oder Johannes 11, 23 bis 26, wo Lazarus ist auferstanden, hat er gesagt zur Martha, wo er gesagt, warum bist du nicht da gewesen und so weiter, sagt er, dein Bruder wird auferstehen. Und jetzt ist die Antwort interessant. Martha sagt, ja, ich weiß, er wird auferstehen bei der Auferstehung am letzten Tag. Das heisst, sie hat eine Lehre gehabt, sie ist gelehrt worden, dass es eine Auferstehung gibt. Von den Toten am letzten Tag. Das war gängige Lehre. Und dem hat Jesus nicht widersprochen. Im Gegenteil, er doppelt noch nachher und sagt, wahrlich, ich sage dir, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Der deutet er an, wenn du glaubst, dann lebst du schon, wenn du stirbst. Das heisst, deine Seele wird weiterleben. Und wenn du so lebst, dann wird auch dein Körper noch in diese Auferstehung hineinkommen, in Ewigkeit. Glaubst du das? Glaube ich das? Das ist doch eine Hoffnung, die wirklich wunderbar ist. 1. Korinther 15. Jetzt werden wir ein bisschen, schauen wir, wie das genau vonstatten geht mit dieser Auferstehung. Und da geht es mir um zwei Sachen. Wann ist die Auferstehung und wie muss man sich das mit dieser Auferstehung in diesem Sinn vorstellen? 22 bis 24. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Also das heisst, alle Menschen. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Das heisst mit anderen Worten, nicht jeder zum gleichen Zeitpunkt, sondern zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Dann tut er aufzählen, als Erstling Christus, danach, also zeitlich versetzt, danach die, welche zu Christus gehören oder Christus angehören, bei seiner Wiederkunft, Parousia, oder bei seiner Ankunft, wir schauen das nachher an, danach, und dann gibt es wieder eine zeitliche Gap, eine Lücke, danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht besiegt hat. Also ganz am Schluss noch einmal. Also so wie drei Ordnungen sind hier aufgeschrieben. Ich habe sie hier noch einmal aufgeschrieben. Zuerst Christus, zweitens nachher alle die, die zu Christus gehören, also alle Gläubigen an Jesus, man kann sagen die Gemeinde oder die Brut von Jesus, und nachher alle anderen Toten zum jüngsten Gericht. Und das deckt sich mit den Bibelstellen, die wir hier haben. Und das wollen wir jetzt noch ein bisschen vertiefen. In dieser Auferstehung bekommen wir ein neues Leib, und zwar alle, sowohl die, die erst am jüngsten Tag auferstehen und nachher zum Gericht aufstehen, kommen alle ein neues Leib, weil wir sollen alle auferweckt werden, das ist die physische Auferstehung. Aber nicht alle haben ein gleichliches Leib, sondern der Leib entspricht dem Samenkorn, das in die Erde gelegt wurde. Und das ist jetzt eigentlich für uns alle sehr gut nachvollziehbar, wenn wir ein Samenkorn in den Boden tun, zum Beispiel Samen von einer Bohnen oder einem Blumensamen, dann tut man den in den Boden. Und was passiert mit dem Samenkorn? Das verwässt, das tut verrotten, das wird wieder zu Erde. Das können die Landwirte und die Gärtner alle sicher so bestätigen. Und genauso ist es beim Tod. Wenn der Körper in den Tod hineingelegt wird, ist der wie ein Samenkorn. Und der Körper wird wieder zur Erde. Der vergeht. Es ist nicht das Fleisch und Blut, das in den Himmel kommt, sondern das verrottet, der Staub wird wieder zu Staub. Das ist das Gericht, das eigentlich über den Körper wird kommen. Aber in dem Mensch innen ist wie in diesem Samenkorn eine DNA drin, genetische oder? Information drin, wo entsprechend der Information, die in diesem Samen innen ist, kommt nachher eine Pflanze raus. Und die ist viel gewaltiger, viel herrlicher. Die hat mit dem, was eigentlich in dem Samenkorn, wie das vom Aussehen her ausgesehen, nicht zwingend Gleichheit, sondern da kommt etwas viel Gewaltiges, viel Herrlicheres raus, entsprechend dieser Samenart. Und Paulus lehrt, genau so ist das auch in der Auferstehung. Gesagt wird die Schwachheit, auferweckt wird die Kraft, gesagt wird die Unehre, auferweckt die Herrlichkeit, gesagt wird der natürliche Leib, auferweckt wird ein geistlicher Leib. Also es wird ein Leib auferweckt. Und das ist das, was passiert bei der Auferstehung. Und das heisst, dass alle werden einen Körper haben, aber nicht bei allen wird dieser Körper eben in der gleichen Art sein. Das wird Unterschiede geben in der Herrlichkeit. Man kann das nachlesen, 1. Korinther 15, Verse 35 bis 53. Das ist ein kleiner langer Abschnitt, darum tun wir den jetzt nicht lesen. Aber ihr könnt das gerne als Hausaufgabe das nachlesen. Das ist ganz eine schöne Passage, die zeigt, wie das eigentlich mit dieser Auferstehung zu denken ist. Das ist auch nicht so, in dem Moment, wo du den Samen in den Boden rein tust, macht zack! Und dann ist der Körper schon da, sondern da gibt es eine gesittliche Verschiebung, die da passiert. Und so können wir uns das mit dieser körperlichen Auferstehung vorstellen. Ich möchte aber gleich noch etwas Bibelstellen dazu lesen, und nämlich Matthäus 22, 29 bis 30, dass wir uns etwas vorstellen können unter dem Körper, der da aufstehen wird. Da tut Jesus den Sadduzäern antworten, die ihn da herausgefordert haben, mit einer so wirklich an den Haaren herbeizogenen Geschichte, oder? Ein Fallbeispiel haben sie machen. Aber Jesus, souverän, wie er ist, hat geantwortet und gesagt, aber Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Man muss beides kennen, die Bibel und auch die Kraft Gottes. Eins allein reicht nicht, oder? Das ist noch so ein Nebensatz, oder? Das ist, genau, es gehört zusammen. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel Gottes im Himmel. Also das heisst, in der Auferstehung wird es so sein, dass der Körper, wo wir auferstehen, der ist wie Engel ähnlich oder gleich, wie Engel im Himmel. Und wenn du siehst, wie die Engel sich bewegen können, ja, dann kannst du dich freuen. Du. Da musst du nicht mehr ÖV benutzen. Da hast du Philippus Airlines, das ist der... Eine andere Dimension, oder? Da musst du auch nicht mehr, jetzt tut es mir noch in den Rücken geschossen oder so. Du brauchst keine Dulix und sättige Zeug. Pharmaindustrie wird es im Himmel keine geben. Halleluja. Genau. Genau. Philipper 3, 20 bis 21 zeigt dir so einen weiteren Aspekt von dieser Körperlichkeit, die wir werden haben. Und unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Zeigt doch wieder, oder? Unsere Seele ist dort schon. Dort sind wir Bürger. Dort ist unsere Heimat. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit, das Stärkkörper, den wir jetzt tragen, umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Also das heisst, der Körper, den wir werden haben, wird so sein, wie der Körper, den Jesus so hat. Ich weiß nicht, ob der... Mir kommt schon noch... Ein bisschen Freude kommt schon auf. Ich bin zwar erst 53, aber manchmal spüre ich auch etwas, aber da kommt... das ist der mehr als Usain Bolt, weißt du. Der macht zack, 100 Meter, der schaut dir nur hinten nach. Genau, also das sind ganz andere Dimensionen, wo da wir uns darauf freuen dürfen. Vermöge der Kraft, durch die er selbst sich auch alles unterwerfen kann. Also das ist, dass wir uns etwas vorstellen können, in welche Richtung das geht. Und wir haben ja schon gesagt, ja weißt, dann könnte man ja so durch die Wände durchgehen, wie Jesus das hätte können. Und, Amen, können wir alles. Dann kannst du heute da sein und morgen da sein. Oder? Der Mann als Jünger, mühsam wie verrückt, säckeln sie zurück auf Jerusalem. Aber Jesus ist schon dort, oder? Das ist, er hat nicht einmal geschwitzt, oder? Und jetzt kommen wir zu einer etwas schwierigeren Passage. Er hat mal gesagt, nehmen wir die Cherry führen, wenn sie nicht passt, schneiden wir sie zur Bibel raus. Matthäus 27, 51 bis 53. Und gleich tun wir uns diesen schwierigen Passagen auch stellen und schauen, wie kann man das jetzt in den Zusammenhang bringen, von dem wir hier reden. Das ist, wo Jesus ist gekreuzigt worden und er nachher gestorben ist. Matthäus 27, 51 bis 53. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Das war ein ganz schwerer Vorhang und den konntest du nicht einfach verrupfen. Aber er ist von oben bis unten verrissen worden. Und zwar von oben als Zeichen, dass es von Gott ist gekommen. Damit der Zugang ins Allerheiligste freigemacht wird, das ist ein Thema, das der Hebräerbrief nachher aufgreift. Und die Erde erbebte. Und die Felsen spalteten sich. Dramatisch muss das gewesen sein. Kein Wunder, sind die Leute fortgesäckelt. Und es ist ja noch feister geworden dort oben. Also das Ganze, das war schon dramatisch gewesen. Und die Felsen spalteten sich. Und jetzt kommt's. Und die Gräber öffneten sich. Was passiert jetzt? Und viele Leiber, nicht Geister, sondern Leiber der entschlafenen Heiligen wurden aufgeweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Puh, jetzt wird's schwierig. Also in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, hat es krasen und krachen, tack, Gräber sind auf. Und dann ist auch noch Mangel in der Klüfte, plötzlich so beim Friedhof um ein Grab. Was ist passiert? Aber es hat sich noch nichts da. Aber wo Jesus ist auferstanden, ist der plötzlich jemand für ihn geraket. Das klingt fast, das kann man sich fast nicht vorstellen, aber das war ja so gewesen. Da ist einer für ihn gekommen. Wir wissen nicht, ob der Kleider gedankt hat oder nicht. Oder noch die Alten, ob es die auch noch wieder auferweckt hat. Das wissen wir nicht, steht jetzt nicht. Aber da ist einer vorgekommen und ging aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung. Die haben noch gewartet in diesem Grab. Das Grab ist einfach auf, weil in allem muss ja Christus der Erste sein. Er ist der Erste, der zum Grab rauskommt. Also haben sie noch im Grab gewartet, bis Jesus zum Grab ist rausgekommen. Und wo der zum Grab ist rausgekommen, sind auch sie zum Grab rausgekommen. Und nachher sind sie in die heilige Stadt, weil was haben sie müssen oder was haben sie gemacht? Jesus hat da noch nicht zum Himmel aufgefahren. Also haben auch sie müssen warten, bis der Jesus in den Himmel ist gegangen. Und in der Zwischenzeit haben sie müssen warten. Was haben sie gemacht? Sightseeing. Ich kann mir vorstellen, ich denke so, einer von denen war vielleicht der König David gewesen, dass der hat schauen, was mit seinem Palast ist passiert. Dann ist er einfach mal schauen dort, oder? So wie ein Tourist, ein bisschen umfragen. Hat sich vielleicht noch gewundert, wie die heutige Jugend eine Sprache hat. Ja, der Samuel würde jetzt in die Kategorie schätzen. Und jetzt denken wir, jetzt ist es aber ganz komisch. Jetzt haben wir doch gesehen, aus dem Korintherbrief, dass es drei Abteilungen gibt. Zuerst Christus und nachher bei der Entrückung, sage ich jetzt mal so, also dort bei Christus, bei seiner Anwesenheit, wenn Jesus wiederkommt. Und nachher ganz am Schluss, was sitzt das da für Serge? Haben die irgendwie Zeit durcheinander gebracht, keine Schweizer Uhr am Handgelenk gehabt oder zu Feister gewesen im Totenreich, dass sie es nicht haben erkannt, dass sie noch gar nicht hätten sollen aufstehen. Um was geht es denn hier? Und damit wir ein bisschen verstehen können und das einordnen können, weil das könnte ja das ganze Konzept über den Haufen werfen, schauen wir mal ein bisschen schauen mit den Abteilungen, wo das genau geschehen ist. Und eine Hilfe, und für mich eine grosse Hilfe, und da mache ich jetzt einen Einschub, dass wir die zeitlichen Abläufe von der Zeit, von der Auferstehung und all dem können verstehen können, ist ja so ein Muster, ein Ablauf, ist zu erkennen an den Fest, wo Gott dem Volk Israel hat befohlen, die müsst ihr feiern. Im 3. Mose, Kapitel 23, findet man die aufgeschrieben. Ich habe euch so ein separates Blatt gemacht mit einer Tabelle, wo wir die finden. Es sind eigentlich 7 Feste. Das sind nicht in dem Sinn jüdische Feste allein, sondern das heisst dort die Feste des Herrn. Das heisst, das ist ein Fest, wo der Herr hat befohlen, die haben sie müssen feiern. Das erste ist das sogenannte Passafest, das zweite das Fest der ungesäuerten Brote und das dritte ist das Fest der ersten Früchte. Und nachher kommt das Wochenfest oder das Pfingstfest, nachher das Posaunenfest, nachher der Versöhnungstag Yom Kippur und das Laubhüttenfest. Und am Ende vom Laubhüttenfest ist noch, sagen wir, eine heilige Versammlung anberufen worden. Das ist das, was Gott dem Volk Israel befohlen hat, das müsst ihr feiern. Und wenn man die Feste anschaut, in der Reihenfolge, geben die auch eine gewisse Chronologie von den Abläufen und von dem Zeitalter, von dem, was jetzt passiert. Und wir sehen hier dann auch eine Antwort auf die Fragen von dieser Auferstehung. Ich habe noch in dieser Tabelle, wir gehen jetzt das nicht alles so durch, Bibelstellen angegeben, wo ihr das nachlesen könnt. So eine Zusammenfassung findet ihr zum Beispiel eben im 3. Mose 23 oder auch im 4. Mose Kapitel 28 bis 29. Aber im 3. Mose 23 sind sie schön der Reihenfolge nach aufgelistet. Und unten nachher in der nächsten Zeile habe ich aufgeschrieben, wenn das ist, nach dem hebräischen Kalender. Man sieht auch, die Teile waren einfach ein Tag, andere waren mehrere Tage. Und man sieht so ein bisschen die verschiedenen Abstände. Und man sieht hier in der nächsten Zeile, was sie für eine Bedeutung haben. Interessanterweise ist im 3. Mose 23 zum Teil nicht wirklich eine grosse Bedeutung dem beigemessen, sondern es hat Gott einfach gesagt, feiert das, oder? Und hat dann gewisse Opfer befohlen. Zum Beispiel sagt er hier beim Posaunenfest, einfach die Hörner blasen. Aber warum? Dann hat er nicht gesagt genau warum, sondern die Bedeutung ist mit der Zeit immer mehr dazugekommen. Und heute verstehen wir die Bedeutungen von diesen Festen. Und das ist so wie ein Ablauf, den man hier sieht. Und in der untersten Zeile habe ich diesen Ablauf so aufgeschrieben. Wenn wir jetzt diese Feste durchgehen, Ich tue es euch hier, ihr könnt auf eure Tabellen vergleichen, dass wir es ein bisschen besser auf einen Zeitstrahl haben, habe ich es hier vereinfacht dargestellt. Wir fangen mit dem Passafest, über das haben wir einmal gehabt, am Sonntag. Das erinnert an dieses Passalamm, das geschlachtet wurde, wo Israel aus Ägypten anfing auszuziehen. Das war sozusagen der Startschuss gewesen. Und wir haben gesehen, das ist eigentlich in der Bedeutung ist das eine Erinnerung an das Opfer von Golgatha, wo Jesus gemacht hat. Jesus ist das Passalamm, das ist der Start. Und das startet am 14. vom ersten Monat vom jüdischen oder hebräischen Kalender, vom Monat Nissan. Und nachher folgt unmittelbar nachher am 15. das Fest der ungesäuerten Brote. Und das Fest der ungesäuerten Brote ist eigentlich das, was die Juden noch heute feiern. Da wird eine Woche lang einfach kein Sauerteig dudelt irgendwo. Da wird der Kühlschrank ausputzt, Kochischäftli, alles wird ausputzt, dass kein Krümmel und nichts von diesem Sauerteig irgendwo noch übrig bleibt. Das ist ein Zeichen, der Sauerteig für die Sündhaften, für die Sachen, das soll wie ausgeräumt werden. Und dieses Fest deutet an, dass ab dem Zeitpunkt vom Passa ein neues Zeitalter anfängt, dass es möglich ist, ohne Sauerteig zu leben. Es zeigt aber auch an, dass es ein Prozess ist. Das ist nicht ein Fest, das einfach an einem Tag gefeiert worden ist, sondern 7 Tage lang haben die sozusagen da drinnen gewesen. Das deutet etwas auf den Prozess hin, den wir gestern auch vom Tom haben gehört, dass eine neue Ära anfängt, wo aber auch gewisse Spannung drinnen ist. Und jetzt sehen wir hier ein Fest, die ersten Früchte. Das heisst, von der Gerstenernte haben das Volk Israel sozusagen 2 Tage, also am 14., ich muss sagen, am 9. am Morgen vom 14. Tag, ist das Passa geschlachtet worden. Und hier am 16. Haben sie eigentlich nachher eine sogenannte Erstlingsfrucht von der ersten Ernte gebracht. Das war, dass sie wie eine Handvoll oder eine erste Garbe von dieser Gerstenernte bringen sollen, einem Priester, das Volk. Und das deutet sozusagen, ist von der Bedeutung her, dass eine reiche Ernte angesagt wird, das sozusagen der Erstling von der Ernte. Und es soll ein Büschel sein, eine Garbe. Und das ist natürlich da, wo der Erstling kommt, Christus, das ist die Auferstehung von Jesus. Aber dass es eben ein Garbenbüschel ist und nicht nur ein Einzelner, hat er noch ein paar mitgenommen und gesagt, komm gerade mit mir, wir machen eine ganze Sache. So ist es ein bisschen salopp gesagt, aber die Heiligen, die dort sind aufgestanden, die wir jetzt gesehen haben, Matthäus 27, das war sozusagen die erste Garbe, die mit dem Erstling Christus sind auferweckt worden, auch körperlich sind auferweckt worden. Jesus ist nicht nur allein gekommen, sondern hat noch den Büschel mitgenommen. Ja, so die erste Garbe, das ist von der Bedeutung her von diesem Fest der ersten Früchte. Und hier eben ist das ungesäuerte Brote. Und nachher kommt vom Zeitpunkt an, von dieser ersten Frucht an bis dahin sind 7 Wochen. Darum heisst das Wochenfest. Und das ist hier nachher Pfingsten. Wo wir heute Pfingsten, ich tue jetzt nicht gross etwas sagen, da werden wie 2 gesäuerte Brote übrigens werden gebracht. Als Opfer müssen sie 2 gesäuerte Brote haben. Und das ist sozusagen markiert der Beginn von der Gemeinde Jesu Christi. Wo es heisst, dass die 2, und der Epheserbrief lehrt das schön, oder? Die 2, also die jüdischen Gläubigen und die heidnischen Gläubigen zu einem Leib durch den einen Geist zusammengedrängt werden. Also wir sind durch den einen Geist zu einem Leib zusammengekommen. Darum die 2 Brote, die dann zusammen nachher zu einem Brot werden. Das ist da, wo am Pfingsten passiert ist, die Ausgießung vom Heiligen Geist, sozusagen der Startschuss gewesen von der Gemeinde Jesu Christi. Genau. Und nachher geht es 4 Monate und Jesus deutet darauf hin und sagt, sagt ihr nicht, es geht 4 Monate bis zur Ernte. Ich sage euch, hebt eure Augen auf, denn die Ernte ist schon reif. Und nachher kommt, nach 4 Monaten, kommt das sogenannte Posaunenfest, wo sie Hörner blasen. Und da gibt es mittlerweile, meines Wissens, glaube ich, um die 100 Hörner, die sie da blasen. Und bei der letzten Posaune, wird an diesem einen Tag Posaunenblase. Interessant ist bei diesem Posaunenfest, da weiss man den Zeitrahmen, Das ist in zwei Tagen, weiss man. Aber wenn genau die Posaune geblasen wird, weiss man nicht, weil das wird beobachtet von mehreren Zeugen mit Neumond und allem. Und dann wird dann entsprechend der Mondphase, wird dann nachher die Posaune geblasen. Und dann sind die sozusagen wie spannend, bis dann der Mond so vorkommt, wie es dann soll sein. Und dann wird die Posaune geblasen. Und das hier, das deutet auf die Entrückung her. Da kommt das Wiederkommen von Jesus. Oder? Weil wir wissen ungefähr, wir sind in der letzten Zeit, aber Tag und Stunde wissen wir nicht. Und das ist das, was die Bibel sagt, Tag und Stunde wissen wir nicht. Das hat man schon bei den Hebräern gesagt. Wenn das die Posaune ertönt, Tag und Stunde ist nicht bekannt, das wird im Moment entschieden werden. Und nachher kommt sieben Tage eine Pause und nach sieben Tagen kommt der Yom Kippur, der Versöhnungstag. Und der Versöhnungstag symbolisiert die sichtbare Wiederkunft von Jesus Christus auf dieser Erde, auf dem Ölberg, wo er herstehen wird. Oder im Sacharja, der Ölberg spaltet sich und der Rest von Israel wird hier sich Zuflucht finden. Und er wird die Finde erledigen mit dem Hauch seines Mundes. Das wird hier sein, der Versöhnungstag. Warum Versöhnungstag? Nicht, weil er die Finde bodigt, sondern weil dann Israel, die Augen werden aufgehen und sie werden erkennen, den sie durchstochen haben, oder? Und sich werden können versöhnen. An einem Tag werden sie sich versöhnen mit dem Messias, mit unserem Herr Jesus Christus. Und das tun wir noch kurz ein bisschen genauer anschauen, aber noch weiter. Wir kommen auch zum Laubhüttenfest. Das geht wieder um 7 Tage, beziehungsweise 8 Tage. Und hier, das Laubhüttenfest, das symbolisiert das 1000-jährige Reich. Sie sollen dort feiern. Das ist sozusagen wie ein Erntedankfest. Und das sollen sie feiern über längere Zeit. Und sie sollen so feiern, dass sie in Hütten wohnen. Also das heisst, eine temporäre Behausung haben. Sie sind noch nicht dort, wo sie eigentlich sollen kommen oder herkommen. Aber sie sollen feiern und sie sollen sich erinnern, wo sie herkommen. Und am Ende von diesem Laubhüttenfest, am 8. Tag, kommt noch eine so eine heilige Versammlung. Und diese heilige Versammlung, der 8 Tage, das tut wie symbolisieren das Ende vom Festzyklus. Und dann fängt es dann wieder an, oder? Also da kommt etwas Neues her. Und am 8. Tag haben die Juden oder einfach die Israeliten nicht mehr sollen das Laubhüttenfest in den Hütten verbringen, sondern dann sollen sie daheim sein. Und das ist so ein Zeichen, das ist dann, wo dann wirklich die Heimat anfängt. Wo Gott alles in allem wird sein, neue Himmel, neue Erde, dort wird er wirklich der Neustart sein. Das ist so ein bisschen Chronologie. Und jetzt haben wir hier eine Auferweckung bei den ersten Früchten, oder? Das sind die wir gesehen haben, Christus, Jesus, und mit denen aus dem Matthäus 27. Wir haben hier bei der Ankunft eine Auferweckung von Toten. Die schauen wir noch kurz an. Genau, eine Auferweckung von Toten und nachher hier hinten ganz am Schluss haben wir noch Auferweckung von Toten. Das ist da, wo das jüngste Gericht stattfindet. Der Abschluss von allem, aus dem nachher kommt. Jetzt vielleicht noch hier. Für mich, und wir kommen dann morgen noch etwas stärker dazu, und hier in dieser Zeit von diesen 7 Tagen, das passiert, das ist äquivalent zu diesen 7 Jahren grossen Drangsal, oder? Da passieren 2 Sachen. Das erste ist, die Hochzeit des Lammes. Und wenn man das einmal ein bisschen studiert von der jüdischen Tradition her, wie geheiratet wird, ist das ganz eine spannende, interessante Geschichte. Weil wenn ein Bräutigam heiratet, tut er sich zuerst verloben. Ich habe das kurz erwähnt. Und bei der Verlobung wird der Brutpreis abgemacht und so weiter. Und dann wird zusammen ein Kelch getrunken. Und nachher sagt der Bräutigam so, jetzt gehe ich heim, weil ich werde den Brut zu mir heimnehmen. Und du einen Platz machen, dass dann nachher die Brut zu mir ziehen kann. Und mit dem zusammen Becher trinken, also dem Kelch, den man zusammen trinkt, ist das wie eine Besiegelung von dieser Einheit, von dieser Verlobung. Darum trinken sie auch aus einem Becher. Und was macht Jesus am letzten Passa? Das ist übrigens auch so etwas, was er übernommen hat und nicht korrigiert hat. Das war auch so gut gewesen, was sie gemacht haben, die Passa 4. Sagt er, ich werde jetzt nicht mehr von diesem Gewächs vom Weinstock trinken, bis es im Reich dann wieder trinken. Also da hier hat er das gesagt, oder? Und hier wird es wieder trinken beim Hochzeit, weil die Hochzeit stattfindet. dann wird dann nachher bei der Hochzeitszeremonie noch eine Zeremonie gemacht, wo ein Segen gesprochen wird und dort kommt wieder ein Kelch, wo man sozusagen mit dem Kelch, aus dem gleichen Kelch trinkend, besiegelt, jetzt sind wir geheiratet. Und interessant ist, in dieser Zeit, wo Jesus gelebt hat, ist eine traditionelle Hochzeit ja so stattgefunden, dass der Brutvater hat gesagt, wenn das der Zeitpunkt der Heirat der soll stattfinden. Das hat nicht der Brütigam können bestimmen, sondern der Vater vom Brütigam, Entschuldigung, ich habe etwas falsch gesagt, Brutvater hat gesagt, ist falsch. Der Vater vom Brütigam bestimmt, wenn das die Hochzeit stattfindet. Wenn der Vater vom Brütigam sagt, jetzt ist alles zu Weg, jetzt wird geheiratet, dann tut er das Hochzeit ausrichten. Das sieht man auch schon in der Gleichnis, oder? Wo einer für seinen Sohn ein Hochzeitsmahl hat gerichtet und die Leute hat eingeladen. Das ist Sache vom Brütigam-Vater, oder, der das macht. Und Jesus sagt auch, er wisse selber nicht den Zeitpunkt von der Wiederkunft. Das weiss nur der Vater. Der tut das bestimmen. Und dann ist das so, dann geht das Fest 7 Tage. Und am ersten Tag ist Ankommen und so weiter. Und die Gäste sind da im Haus vom Brütigam, aber der Brut fehlt noch. Und am Abend vom ersten Tag geht der Brütigam mit seinen Freunden aus, sie ein Gleichnis von der 10 Jungfrauen, oder? Um dann die Brut zu sich zu holen. In dem Gleichnis von der 10 Jungfrauen hat er dann auf den letzten, möglichst drücker ist er dann noch gegangen, oder? Das ist eine Geschichte für sich. Aber am Abend vom ersten Tag geht der Brut zu sich holen und die ist dann verschleiert, oder? Und dann wird die in das Haus hineingebracht, aber die ist noch nicht am Fest, sondern der tut eigentlich der Brütigam und die Brut separiert in einem Raum oder in einem Zimmer oder so irgendwo, sozusagen, die haben Flitterwochen dort. 7 Tage, während die anderen feiern und festen und machen, haben die 7 Tage Flitterwochen und am letzten Tag kommt der Brütigam mit der Brut, die von dann an unverschleiert ist, offenbar ist, zu der Gesellschaft und stößt dazu. Das ist so Tradition, oder? Und das ist das, was hier stattfindet, tut. Und deshalb sagt die Bibel, wir werden mit Jesus offenbar werden. Der Schleier wird uns weggenommen werden. Das wird hier in dieser Zeit inne sein, hier in diesen 7 Tagen. Und etwas anderes wird hier auch noch passieren, das ist das Preisgericht. Von dem reden wir dann morgen. Uns nimmt nämlich schon Hunger, unter welchen Aspekten da noch ein bisschen Lohn ausgezahlt wird. Als Schweizer wird man das schon ein bisschen wissen. Oder? Genau. Das schauen wir morgen an. Kommt wieder, das ist eine spannende Sache. Genau. Und dieses Zusammen ist eigentlich die Zeit der Ankunft Jesu. Bei Jesu Wiederkunft. Das gehört wie zusammen, das ist ein Package. Und dann passiert hier tatsächlich noch eine Auferstehung. Das habt ihr vielleicht schon gelesen im Buch von der Offenbarung. Das sind nämlich Märtyrer, neu auferstehen und die stehen auf zum Leben und werden mit Jesus die 1000 Jahre damit regieren. Das ist, wie es dort heisst, die erste Auferstehung. Jetzt habe ich das klar mit meinen Notizen, jetzt muss ich schnell schauen, wo ich das der Bibelvers dazu aufgeschrieben habe. Ja, es geht vernuscht, müsst entschuldigen. Aber im Buch der Offenbarung ist das drin, dass die Märtyrer aus der Zeit vor Drangsal, die hier eigentlich ihr Leben haben gelassen, um das Glaubenswillen, die werden hier auch auferweckt. Also von den Toten. Also das hier ist eben bei Christi Anwesenheit, kommt zur Totenauferstehung und dann ganz am Schluss der restlichen beim jüngsten Tag. Das ist so ein Überblick, den wir hier haben, über diese Fest des Herrn. Und das gibt uns einen Überblick, dass wir sehen mit dieser Auferstehung. Das heisst also, Jesus hat einen Weg gemacht, dass wenn ein Mensch stirbt, und das zeige ich noch zum Schluss, ich habe hier noch etwas mitgenommen, habe ich manchmal gemacht im Unterweisungskurs, dass wir das verstehen. Wenn diese Posaune ertönt, bei diesem Posaunenfest, bei der Entrückung, dann heisst es, in dem ersten Wiederkommen, also bei dem ersten Mal kommen, kommt Jesus nicht physisch auf diese Erde, sondern nur in den Wolken. Kann man nachlesen im Thessalonicherbrief, im 1. Korintherbrief, kann man das nachlesen. Und dann kann man sich vorstellen, das sind die Menschen, ich habe jetzt da so Materialien, zum Beispiel das ist aus Gummi, das ist aus Holz, das ist aus Kunststoff, das aus der Elektrobranche, irgendein Teil, Holz und so weiter. Nachher haben wir da Metall, das ich da einfach so tue, über Dings herlege. Oder? Und jetzt heisst es, wenn Jesus wiederkommt, in den Wolken, kann man sich vorstellen, ist wie ein Magnet, oder? Kommt er da so, kommt nicht mit den Füßen ab, aber so, tack, geht so drüber. Und die zu Jesus gehören, die ziehen es an und die anderen bleiben zurück. So muss man sich eine Drückung vorstellen. Ja. Und jetzt ist einfach eine Frage, hast du Eisen in dir, oder? Das heisst jetzt nicht, dass du Spinnen spachteln musst, wie der Popeye, sondern du musst Jesus in deinem Leben haben. Ja. Dass das wie angezogen wird und dann wirst du angezogen und wirst mit Jesus, mit ihm in die Wolken entrückt. Zuerst werden sich Gräber auftun und die Toten in Jesus werden auferweckt werden. 1. Thessalonicher 5 kann man nachlesen, 1. Korinther 15. Wir tun jetzt die nicht mehr alle nachlesen, Hausaufgaben. Wir werden die Toten auferweckt und die zu dieser Zeit noch leben. Und vielleicht bist du und ich auch so ein, oder? Wo bis dort noch aushalten, oder? Allen Widerstand zum Trotz, wir sind noch da. Wir werden denen, die aus den Gräbern kommen, nichts voraus haben. Sondern wir müssen warten in dem Moment, wo sie hier vorbeiflitzen, oder? Zack! Dann ziehen sie uns auf in die Wolken auf. Die Bibel sagt, in einem Augenblick, oder das berühmte englische Wort, in the twinkling of an eye. Also, zack, in einem Augenschlag und dann ist alles schon vorbei. Das geht recht zack. Und dann ist die Geschichte gelaufen, oder? Nicht so ähnlich wie der andere, der gestorben ist, oder? Und auf dem Weg zum Himmel schick, oder? Flitzt er rauf und dann überholt er den anderen, der da auch so unterwegs ist, oder? Und dann denkt er, ich muss mir dem vorstellen, und sagt: Schulze, aus Berlin, Verkehrsunfall, 15. Februar 2021. Dann sagt der andere: Ja, freut mich, Hans-Rudi zu Kraken, Schlacht bei Morgarten. Der langsam Berner, oder was? Genau. In einem Augenblick, oder? In einem Augenblick, zack! Und dann sind wir in der Woche beim Herrn, ich weiß nicht, in welchem Tempo, dass es von dort weitergeht. Anyway, bei Jesus wird es keine Zeit mehr geben. Ewigkeit ist nicht einfach ein Zeitstrahl, der nicht aufhört, sondern Ewigkeit ist, es gibt im Himmel keine Zeit. Das ist alles Gegenwart. Und das ist gewaltig. Das ist ein anderes Thema, das tun wir jetzt nicht anfangen. Wir wollen am Schluss noch beten. Und einfach das wirklich auch durch Gebet wie verteufeln. Vielleicht bist du da heute Abend und sagst: Hey, ich weiss nicht genau, du hast Unsicherheit, hast vielleicht das eine oder das andere gehört oder irgendwo nicht so eine Klarheit. Und wenn du an diese Themen denkst, dann wird es dir schwer oder du hast keine Freudigkeit in dir. Das geht nicht darum, dass du dich jetzt müsstest freuen, dass du sterben kannst. Das geht nicht um das. Aber dass du ein Teuf in dir innen eine Hoffnung hast, wo über dieses Leben ausgeht. Und das gibt dir eine Kraft und einen Auftrieb, wo dir eine Perspektive gibt in diesem Leben, wo dir hilft, besonders auch in den schwierigen Zeiten. Oder vielleicht hast du irgendwie Bekannte, Verwandte oder Freunde, die gerade an der Grenze vom Sterben sind und du fragst dich, was wird mit denen passieren? Wir haben heute Abend nicht ganz alle Antworten können liefern, aber doch ein grobes Gerüst. Und das soll dir eine gewisse Zuversicht geben, beziehungsweise die vielleicht auch ins Gebet hineinrufen, wenn du merkst, es gibt Freunde, die Jesus nicht kennen. Das ist nicht einfach eine Sache, die so kalt an uns vorbeigehen soll, sondern wir wollen neu entflammt werden in unseren Herzen. Und deshalb wollen wir noch beten. Vielleicht können wir dazu aufstehen. Und wenn du irgendwie denkst, dass du diesbezüglich gerade eine Berührung brauchst, irgendwie eine neue Ermutigung brauchst, neue Kraft brauchst, eine neue Perspektive brauchst, dann tu doch einfach wirklich deine Hand auf dein Herz legen und tu deine Hand, die andere Hand zu Jesus emporheben und sag: Jesus, berühr du mich. Und wir wollen zusammen beten. Jesus, ich bete, dem heutigen Abend, dass du mit Macht und mit Herrlichkeit und mit Kraft kommst. Jesus, du hast für uns ein solches Werk vollbracht, das uns eine Hoffnung bringt, die über dieses Leben rausgeht. Und wir haben noch nicht einmal davon geredet, was alles kommt nach dem Tod im Sinn, was alles im Himmel auf uns wartet. Was für eine Herrlichkeit, was für eine Farbenpracht, was für eine Klangvielfalt. Alles, was dort wird sein, wir haben noch nicht einmal von dem davon geredet. Und es wäre auch nicht möglich, von all dem zu reden, weil wir könnten nicht einmal die Hälfte verstehen. Sondern es wird viel gewaltiger sein, viel herrlicher sein. Aber es wird Menschen geben, die wir wiedererkennen werden. Verwandte, Freunde, Bekannte, die vor uns im Herrn sind vorangegangen. Und wir werden sie wieder sehen. Was für eine Freude. Und ich bete, Herr, dass du uns berührst, dass du uns entzündest mit der Erwartung von deiner Wiederkunft. Dass wir nicht irgendwie denken, oh, Jesus kommt noch lange nicht. Sondern dass ein neues Brennen in unser Herz hineinkommt. Dass wir uns ausstrecken und sagen, Herr, komme bald, Herr, komme bald. Nicht, weil wir persönlich vielleicht in einer Notsituation sind, sondern weil wir entzündet sind von deiner Liebe. Herr, wir wollen dich sehen. Wir wollen in deiner Gegenwart können sein. Wir wollen in deiner Herrlichkeit können wohnen. Weil du hast versprochen, dass dort Freude die Fülle ist. Dass dort keine Schmerzen mehr werden sein. Dass all das, was uns hier vielleicht Mühe macht, dass all die Spannungsfelder werden aufgelöst sein. Und wir können zu dir durchdringen. Im mächtigen Namen von Jesus Christus, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Amen, 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 Amen. 5 Minuten vor der Zeit ist das Christenpünktlichkeit. Um 8:55 habe ich jetzt die Handbremse angezogen. Genau. Noch ein anderer Grund, wenn jemand noch Gebet sonst noch wünscht, persönlich, kommt doch noch vor, wir sind noch da und wollen einander dienen. Und sonst wünsche ich allen eine ganz gute Nacht. Ja. Und morgen um die gleiche Zeit wieder hier. Und nachher tun wir uns dann mal so ein bisschen um das drehen, was hier steht. Ich hätte eigentlich noch gedacht, wir könnten noch ein bisschen anfangen mit dem heute Abend. Aber wir tun den morgen so richtig dreisteigen. Wir sind jetzt einfach noch bei dem Dings. Aber dann reden wir über das, was hier passiert und was uns erwartet. Und ihr werdet staunen. Wenn wir einmal das himmlische Lohnsystem begreifen, da geht eine ganze Welt auf, die Auswirkungen hat bis in unser Leben hinein. Also seid dabei, Gottes Segen.